Ich glaube, was ganz deutlich wird, ist, dass es sich hier um einen Film handelt über Makrostrukturen, um dann auch auf Muster kommen zu können. Und ich glaube, das ist auch, was wir dann noch hören werden, welche Muster Sie da ansprechen. Vielleicht können einige Hintergrundinformationen noch hilfreich sein. Vielleicht könnten Sie uns ein wenig etwas über die Armee erzählen und was dann auch Nasser und Naguib in die Situation zwischen 52 und 54 gebracht hat, was wir hier gesehen haben. Anfangs waren sie ja durchaus nicht Teil einer militärischen Elite. Wie das in anderen Militärkreisen vielleicht doch wahrscheinlicher gewesen wäre. Sie sind selbst aus einem ganz anderen Ursprung hergekommen. Und vielleicht können wir diese Art der Nebeneinanderstellung der Armee, der freien Offiziere, die auch kurz angesprochen worden sind, die dann sich zum Revolutionären Rat zusammengefunden haben und der anderen Organisation, die sie dort vorgestellt haben, die muslimische Bruderschaft bzw. die Muslimbruderschaft. Nun, eine Sache, die ich nicht erwähnt habe in meiner Einführung, war, dass wir uns Ägypten immer wenigstens in Dokumentarfilmen, aus dem Blickwinkel des Außenseiters angeschaut haben. Also von außen haben wir ins Land geschaut. Es gibt viele Filme über Ägypten aus der Perspektive des arabisch-israelischen Krieges, aus der Perspektive des Friedensvertrages, immer von außen. Aber die interne ägyptische Politik ist etwas, das sehr selten thematisiert und dokumentiert worden ist. Als ich also mit meinen Nachforschungen begann, war die Rolle der Armee natürlich etwas, das nicht vernachlässigt werden durfte. Und es ist sehr wichtig und auch interessant anzumerken, dass die tatsächliche Grundlage für die Armee als Teil der Infrastruktur der Politik auf einer ganz klaren Entwicklungstheorie beruhte. Denn im Jahre 1952, in der postkolonialen Ära, gab es ja keine wirkliche Infrastruktur lokaler Regierungen, die diszipliniert gewesen wäre und auch in der Lage gewesen wäre, all die Aufgaben anzugehen, die für ein Entwicklungsland notwendig gewesen wären. Deswegen waren also die Armeeeinheiten, wie beispielsweise als Khrushchev 1962 nach Ägypten kam, da gab es ganze Einheiten der Armee in Ägypten, die nach Moskau geschickt worden sind, um Ingenieure werden zu können, um Medizin zu studieren, um Verwaltung zu studieren. Denn die Verfügbarkeit und auch die Disziplin, die man brauchte für die Infrastruktur eines neuen Staates, gab es einfach nicht. Und jetzt möchte ich auch auf Ihre Frage noch einmal ein wenig zurückkommen. Als die freien Offiziere, und das war ja eine Bewegung, die eigentlich einen geheimen Ursprung hatte, beziehungsweise im Geheimen begründet wurde, gleich nach dem Pilisiner Krieg im Jahre 1954, da hatte die Armee hatte bis in die 20er Jahre eine Art Elitenstatus. Die ägyptischen Massen konnten nicht einfach der Armee beitreten. Das war erst sehr viel später möglich. Und zu dem Zeitpunkt, als die Menschen dann auch in die Armee eintreten konnten, waren es hauptsächlich Vertreter der Mittelschicht. Und Leute wie Nasser waren aus der Mittelschicht. Das waren also keine Vertreter der ärmsten Ägyptens. Und in Palästina, wie sagt man, Faid? Da war also die Bankrotterklärung der monarchistischen Armee ganz offensichtlich. Und deswegen wurde eben diese Bewegung ins Leben gerufen, um eigentlich die Armee zu säubern und zu reformieren. Und ironischerweise war es während der ersten zwei Jahre der Revolution so, dass sie nicht einmal eine Revolution genannt wurde, sondern die Armeebewegung. Und ursprünglich ging es in erster Linie gar nicht darum, den König abzusetzen, aber die Dinge entwickelten sich sehr schnell und die freien Offiziere waren alle sehr jung und hatten letztlich auch keinen Rückhalt bei der Bevölkerung vor Ort. Nasser, anders als Naqib, der ein General war und den man brauchte für die Glaubwürdigkeit der Bewegung, Nasser war da der Älteste. Er war 33 Jahre alt und sie hatten, wie gesagt, keine Machtbasis. Und sie brauchten, als sie noch eine Geheimbewegung war, Allianzen in der Bevölkerung und als sie dann damit sie dann zum Zeitpunkt der Revolution auch entsprechend unterstützt würden. Nasser war hier besonders wichtig, als es darum ging, Allianzen einzugehen. Nicht nur mit der Muslimbruderschaft, das war ja damals vor Ort die Massenbewegung schlechthin, sondern auch mit den Kommunisten, die auch eine wichtige Größe dargestellt haben. Und mit ihnen mussten sie eben diese Allianzen erst einmal schmieden. Und damit dann die Armee, wenn sie aktiv würde, auch Unterstützung fände. Und das ist letztlich auch der Ausgangspunkt dieses Filmes, den wir jetzt hier nicht gezeigt haben. Und die Revolution war eigentlich für 1953 vorgesehen und auch geplant. Und dann gab es aber ein Riesenfeuer in Kairo am 25. Januar 1952. Und dieses Feuer hat dann alles beschleunigt. Und ironischerweise ist der 25. Januar 1952 auch der Gedenktag für dieses Vorkommnis, dieses Feuer, worauf dann die Massendemonstrationen folgten und die dann sich 59 Jahre später noch einmal wiederholten. Für diejenigen, die vielleicht nicht so vertraut mit der Thematik sind, könnten sie ja dann doch mal versuchen, hier nachzuzeichnen, was die Revolution für Nasser bedeutete und wie sich diese Vorstellung veränderte, der Fokus dessen, was er eigentlich tat in seiner revolutionären Politik. Ich glaube, da gab es wenigstens dreimal eine substanzielle Verschiebung, wie ich schon angesprochen habe. Ist die Armeebewegung ursprünglich eine Bewegung gewesen, um zu versuchen, also eine Reinigung innerhalb der Armee durchzuführen, also sich der Korruption innerhalb der Strukturen zu entledigen. Und als die Dinge dann sich überstürzten, war es natürlich auch eine antikoloniale Bewegung. Die Briten sollten raus aus dem Land und diese Revolution hatte wirklich also als Hauptziel das Ende des britischen Kolonialismus. Und als es dann sich noch weiter entwickelte, ganz besonders gegen Ende der 50er Jahre, ging es dann darum, einen modernen, unabhängigen Staat zu schaffen. Die Modelle, die damals zu der Zeit bestanden, mit denen Nasser auch begann, waren offensichtlich die kapitalistischen amerikanischen Modelle, aber auch das sozialistische Sowjetmodell. Und viele Revolutionäre dieser Zeit waren so eingestellt wie auch Nasser, nämlich dass er dem amerikanischen Modell folgen wollte. Am Anfang ist er nach Amerika gegangen, wurde dort aber brüskiert und abgelehnt. Und dann suchte er Unterstützung. Und ich möchte das mal unterstreichen. Er suchte nach Unterstützung, weil er bis zum Jahre 1967 einfach nur für sich war und auch unabhängig war. Und wie gesagt, ich habe auch Khrushchevs Dolmetscherin beziehungsweise sein Dolmetscher auch detailliert interviewt und er erzählte mir, wie jedes Mal, dass Nasser nach Moskau gefahren ist, Khrushchev völlig ausgeflippt ist, weil er niemals wusste, was Nasser jetzt tun würde. Und Russland wollte tatsächlich auch Ägypten auf seiner Seite, aber Khrushchev konnte einfach die Form des Sozialismus nicht begreifen, die Nasser dort angeboten hat. Denn Nasser hatte eine Art des Sozialismus im Kopf, die er an sein eigenes Land anpassen wollte. Ja, euer Zeug ist gut, aber wir passen das für uns an. Und Khrushchev konnte hier ganz schwer Nein sagen. Es war also eigentlich eine Vision der Unabhängigkeit auf der Grundlage eines Sozialismus. Und vielleicht wollen wir jetzt einfach mal die Runde auch fürs Publikum eröffnen, einige Fragen sammeln. Könnten Sie vielleicht noch ein bisschen detaillierter erklären, was genau er mit Sozialismus meinte? Was war denn die ägyptische Vorstellung eines Sozialismus? Nun, Ägypten war vormals eine feudale Gesellschaft und zum Tag der Revolution, respektive anderthalb Monate später, gab es 6 Maßnahmen, die am Anfang von allem stand. Die Tendenz war auf jeden Fall erstmal eine sozialistische, selbst bevor es eine Ausrichtung mit der Sowjetunion gab. Das war also eine Umverteilung des Landes, freie Bildung für alle, ein gesamtes System, mit dem dann die Struktur der Gesellschaft umgestellt werden sollte. Es ging also darum, wirklich das feudale System einfach hinwegzuwischen. Ich glaube, das ist die einfachste Art und Weise, das auszudrücken und auch den Ägypterinnen und Ägyptern eine Stimme zu geben. Es ist wirklich keine Übertreibung zu sagen, dass als sie an die Macht kamen, sie die ersten Ägypter überhaupt waren, die Ägypten beherrschten und regierten. Selbst Kleopatra war Ptolemäerin. Das heißt, als Ägypter Ägypten zu regieren, das war der Augenblick, in dem auch uns eine Stimme gegeben wurde. Und in dem Ägyptern und Ägypterinnen insgesamt, nicht nur der Hierarchie in Ägypten und den Wohlhabenden eine Stimme gegeben wurde. Die Struktur der Gesellschaft wurde transformiert. Aber mit Konsequenzen, die Sie dann später sehen werden.
Unfortunately, we haven't seen the.
Leider haben wir noch nicht den gesamten Dokumentarfilm gesehen, aber ich würde gerne wissen, was Ihr neuer Ansatz ist. Es gibt ja sehr viele Filme über Ägypten und über die moderne ägyptische Geschichte. Was ist Ihr spezifischer Ansatz in Bezug auf diesen Teil der ägyptischen Geschichte? Ganz allgemein, nicht nur in Bezug auf Nasser. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir nennen könnten, welche Filme sich mit diesem Thema befassen. Ich habe 5 Jahre nach Ihnen gesucht und ich habe keine gefunden. Wenn Sie mir eine Liste geben könnten, wäre ich extrem dankbar. Das ist ein Teil, warum ich Spielfilme verwendet habe, weil es hier viele Episoden gibt in der ägyptischen Geschichte, die man weder in Archiven findet, noch woanders aus vielen Gründen. Also Zensur war zum Beispiel ein ganz entscheidender Grund. Aber Spielfilme waren in gewisser Weise von der Zensur ausgenommen. Also man findet dort viele soziale Kommentare ganz offen in Spielfilmen, aber nicht in Dokumentarfilmen. Also mein Ansatz war ursprünglich. Es ist eigentlich gar kein wirklicher Ansatz, sondern ich habe diesen Faden aufgegriffen, dieser Explosion sozusagen der Bevölkerung am 21. Januar und habe versucht, diesen Faden aufzugreifen und bin dann wieder zurückgegangen, um zu sehen, wo das herkam. Ich habe fast 5,5 Jahre damit verbracht. Und jedes Mal sind wir wieder einen Schritt zurückgegangen und wir haben versucht, wo die Ursprünge herkamen. Und ich habe es dann in 4 Themen zusammengefasst. Und ein Thema war die Zivilgesellschaft, Aufstieg und Fall, Existenz, Verschwinden und so weiter. Was ist die Rolle der Zivilgesellschaft? Das andere Thema war ausländische Hilfe und in den verschiedenen Formen und Ausformungen und die Armee und Religion. Und die Filme werden ungefähr 1 Stunde dauern. Wenn ich mal jemals eine DVD mit Bonustrack veröffentlichen sollte, dann hätten wir bestimmt Material für 3 Stunden. Es war nicht nur die Bruderschaft. Es hat sich mehr auf die Bruderschaft konzentriert, denn im Jahr 2011 waren sie ein wichtiger Akteur. Aber es gibt auch einen Teil über Religion, über die Kopten, über die ganzen sektierischen Fragen, die in den 70er Jahren auftauchten. Denn ich habe mich entschieden, das auszuschließen, denn meine Narrative ist eine ganz andere. Was hat 2011 unvermeidlich gemacht. Ich versuche so gut wie möglich. Es ist wie eine Straße. Man kann eigentlich auf der Autobahn alle 2 Minuten die Ausfahrt nehmen. Aber wenn man auf der Straße, auf der Autobahn bleibt, kommt man nur am Ziel an. In Ihrer Einführung haben Sie etwas Interessantes gesagt. Diktatoren werden unfreiwillig zu Diktatoren. Könnten Sie dazu noch etwas sagen? Und Nasser wurde als Diktator gesehen. Und wie hat er seine Diktatur ausgeübt in dieser Zeit? Unwillentlich und unwissentlich. Ich weiß oder ich glaube, dass jeder von Ihnen, ich glaube, es gibt ja einen Prozess, der dahin führt. Aber bleiben wir mal bei Nasser. Er hatte eine ganz klare und eindeutige Vision, wie Ägypten in einen modernen, säkularen Staat, entwickelten Staat entwickelt werden könnte. Und die Niederlage 67 hat ihm diese Möglichkeit abgeschnitten. Sprechen wir jetzt nicht warum, aber in diesem Moment der Schwäche, was hat er gemacht? Der Prozess dessen, was er tat, war in dem Moment, indem man versucht, ein System aufzubauen und dann gibt es Menschen, die die Zufuhr abschneiden. Und es gab 2 oder 3 Mordversuche. Und dieser Demokratisierungsprozess scheint nicht mehr machbar zu sein, bis die Strukturen des Staates aufgebaut sind. Was ihn angeht, die Strukturen des Staates gab es ja nicht. Und die Alliierten, die zum Beispiel etwas, was ich nicht wusste und wofür ich keine Dokumente gefunden habe. Die Muslimbruderschaft hat die Eingangszufahrtswege zu Kairo für die Revolution 52 kontrolliert. Denn es war im Sommer, im Juli, und der gesamte Hof, königliche Hof, war in Alexandria. Also all die ganzen Botschafter waren in Alexandria. Was bedeutet, die britische Armee und die Offiziere der britischen Armee waren in Alexandria. Und damit versuchte man, die britische Armee zu verhindern, dass sie intervenieren konnte. Es war immer noch eine Kolonie damals. Diese Allianz, eine nationale Allianz. Es war eine Allianz der Bruderschaft, die in den 40er Jahren eine wichtige Rolle spielte, mit den Kommunisten, die auch eine wichtige Rolle spielten, und mit diesen Offizieren der Armee, die eine Vision hatten. Und die einzigen, die agieren konnten, die anderen konnten nicht agieren. Als er dann an die Macht kam, haben die Alliierten ihn versucht, nicht mehr zu unterstützen oder ihm die Möglichkeiten zu beschneiden. Und dann hat er sie gesagt, okay, jetzt hat er sie ins Gefängnis geschickt. Und dann, wenn ich sage, und wissentlich, weil ich billige ihm zu, dass er, wenn es nicht ganz klar ist, dass der Zweifel geht. Denn ich wusste es nicht. Und er hat gesagt, die Demokratie ist nicht so wie jetzt. Wir müssen erstmal unsere Arbeit erledigen, hat er gedacht. Und wurde als der Diktator wahrgenommen. Es gibt einen Teil, den Sie nicht sehen werden. Es gibt noch ein Statement ganz zum Schluss im Film, als der Journalist zum Schluss, der ihn kritisiert, die Journalistin, die ihn kritisiert, und sie kritisiert ihn während des ganzen Filmes. Aber wenn sie über ihren Tod etwas erfährt und sie sagt, wie geschockt sie war, und sie sagte, weder meine Mutter noch mein Vater habe ich nicht so betrauert, wie ich Nasser betrauert habe. Das ist ein allgemeingültiges Statement. Die Menschen haben ihn geliebt und gehasst. Er war ein Führer. Er hat versucht, die Infrastruktur des Staates aufzubauen. Natürlich war das repressiv. Das ist kein Zweifel, die Infrastruktur der Staatssicherheit, der verschiedenen 17 verschiedenen Sicherheitsorganisationen wurden von ihm gegründet. Also die Tatsache, dass er entschieden hat, die Infrastruktur des Staates auf der Sicherheit fußen sollte, ist etwas Persönliches, was man nicht mag. Das bin ich. Man kann diese Infrastruktur des Staates nicht aufbauen, wenn man nicht entschlossen ist, aber man muss nicht diese Angsteinflüssen, Sicherheitstaktik anwenden, es etwas ist durch das, was wir die ganze Zeit erlebt haben. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet hat. Ich würde vorschlagen, dass wir die weiteren Fragen aufsparen. Die Dolmetscherin entschuldigt sich, das ist ohne Mikrofon, kann also nicht verdolmetscht werden. Vielleicht, wir kommen nachher zu Mubarak, dann können wir das vielleicht diskutieren. Ich würde vorschlagen, dass wir die nächsten drei Clips aus der nächsten Episode Sadat uns anschauen. Etwas, das... Es gibt einen Trend und das erste Statement, das Sie sehen werden, ist, dass jeder Führer normalerweise die Hinterlassenschaft des vorangegangenen Staatschefs auszulöschen und setzte sich in Opposition zum vorangegangenen Staatschef. Und Sadat begann auch so. Ich habe die drei Teile so aufgeteilt. Das erste heißt die neue Machtbasis. Und hiermit versuchen wir zu illustrieren, wie Sadat versucht hat, seine eigene Stimme zu finden als neuer Führer in dem Versuch, in die großen Fußstapfen von Nasser zu treten. Und er hat damit die Pandoras Büchse geöffnet, mit der wir heute noch fertig werden müssen. Der zweite Teil geht um die Vision von Sadat, was eine Allianz zwischen Macht und Geld geschaffen hat. Etwas, das wir unter dem wir immer noch leiden heute. Und der dritte Teil befasst sich wieder mit einem Moment der Schwäche, in dem die Opposition zum Schweigen gebracht wird und die Auswirkungen dessen.